die Anknüpfung an die vergangene Vorlesungsstunde könnte sinnvoll so passieren, dass ich hier auf einen Diskussionsbeitrag zu sprechen komme vom Herrn Brocksch über Wissensbilanzen, Input, noch Bemerkungen zum Thema Wissensbilanzen. Ich habe das letzte Mal was über Wissensbilanzen gesagt und dann auch bin ich eingegangen auf Perspektiven der gängigen klassischen Erkenntnistheorie. Das werde ich heute fortführen, vorher aber noch zwei kleine Hinweise, weil mir die beiden Beiträge hier doch sehr hilfreich zu sein scheinen, die als einer, der da extern zu der Sache steht, ist mir natürlich nicht klar gewesen, was für ein Aufwand personeller und zeitlicher Art und Weise getrieben werden muss, um diese Bilanzen zu erstellen. Das sind ja sicherlich richtige Wälzer, die zu erstellen sind, und die muss man einerseits erstellen und dann muss man sie fachkundig prüfen und auswerten und so weiter. Und das ist ja das, würde ich mal vermuten, woran die Finanztransaktionen weltweit tatsächlich sich orientieren. Den einen Punkt, den ich da noch dazu fügen würde, der Hinweis ist der, dass das für Universitäten an dieser Stelle ja ein unglaublicher Mehraufwand wäre und auch nicht ganz klar ist, ob das derselbe Fall ist. Das will ich nur noch verstärken und darauf hinweisen, dass es ja im Zusammenhang mit Grundstücken und anderen Festwerten einigermaßen festliegende Qualitätskriterien gibt. Also man kann, wo eine Liegenschaft ist und wie viel ein Gebäude in etwa wert ist, das kann man ja halbwegs objektiv erklären von außen kommenden Gutachten, von Gutachtern. Die Gesellschaft ist aufgebaut darauf, dass so etwas in etwa quantifiziert werden kann. Jetzt ist eine der Besonderheiten davon, dass Wissen selber zu einer Bilanzgröße wird, ist, dass Wissen sich an bestimmten Stellen sehr anders verhält als Grundstücke und Maschinen. Und einer der Punkte, wo das sehr deutlich wird, insbesondere beim akademischen Wissen, ist, dass die einzigen Instanzen, die die Qualität von akademischem Wissen einschätzen können, realistisch einschätzen können, sind, wenn man es in dieser Betrachtung, Konkurrenzunternehmen. Also früher war es einfach so, entweder Wissen ist frei verfügbar gewesen, kostet nichts, Ideen können zirkulieren. In dem Moment, in dem Ideen selber ein Wirtschaftsgut werden und darum bewährt Universitäten auch zu Konkurrenzunternehmen, die schauen, Produktion von Wissen, und das ergibt die große Schwierigkeit, dass es bei der Einschätzung von Wissen die Konkurrenzinstitution, denn es gibt keine sozusagen meta-akademische Instanz für die Einordnung und Kategorisierung akademischer Produktionen. Es gibt Behelfe, es gibt behelfsmäßige Zugänge, also zum Beispiel, das habe ich hier auch dann geschrieben, Drittmittel. Eine Form, wie man versucht, USA, teils in Österreich, aber es kommt in Österreich auch, einen Maßstab zu finden, anhand dessen messbar wird, was denn das ist, was die Universitäten leisten, ist, wie viel wird davon nachgefragt, gekauft von Leuten aus dem restlichen ökonomischen Zusammenhang. Das wäre der Punkt, wo man sagen kann, am Markt gelten Leistungen so viel, dass externe Agenten, Agentinnen in der Lage sind oder willens sind, etwas zu investieren in die Produktion der Universitäten. Und das kann man dann nun tatsächlich ein Budgetvolumen festlegen. Und an diesem Budgetvolumen kann man dann messen, wie gut das ist, was die Leute produzieren, weil es nachgefragt wird, und das hält, so das schlägt dann zurück auf die akademische Tätigkeit selbst. Sie können sich lebhaft vorstellen, denke ich, worin da die Schwierigkeiten bestehen. Es gibt viele Schwierigkeiten, die aber, sagen wir, die offensichtlichste Schwierigkeit ist, dass um diesen Effekt zu erzielen, das war der Punkt meines Abu Dhabi Nikolaus Kusanus Religionsdialogbeispiels, dass jemand, der die kluge Idee hat, die ökumenischen Schriften von Nikolaus Kusanus groß zu featuren in einer Ausstellung oder in einer Buchproduktion, an dieser Stelle möglicherweise Anknüpfungspunkte findet. Das lässt sich verkaufen und soweit so gut für diese Person, aber das ist in einer problematischen Beziehung zu dem, was man sonst für Nikolaus Kusanus so gerne haben würde und was bei Nikolaus Kusanus, jetzt abgesehen von dem, welche Sponsoren man findet, wichtig ist. Ne? Also um es an einer Stelle zu sagen, aus der Medienphilosophie, wo ich mich ein bisschen auskenne, und damit es nicht auch in die Richtung geht, dass da nur die fachbezogene Forschung wichtig ist, weil das ist ein weiterer kritischer Punkt, der oft kommt, dass man sagt, also, und das stimmt natürlich auch nicht, biologische, chemische, physikalische, anwendungsbezogene Forschung hat einen starken Vorteil. Das ist aber nicht ganz so. Es ist auch in der Philosophie durchaus möglich, sowas zu lukrieren. Es erweist sich zum Beispiel erfahrungsgemäß, dass Geldgeber absolut interessiert an dem Problem der Engel sind. Die sind alle fix und foxy, wenn Medienphilosophie über Angelologie definiert wird, weil die Engel sind die Boten, und das alte theologische Konzept der Botenschaft, des vorzüglich zwischen unterschiedlichen ontologischen Dimensionen, das fasziniert die Leute, dass dafür kriegt man durchaus Geld, das, wenn man es ein bisschen postmodern dann auch noch einleitet. Ich will also sagen, in der Philosophie ist es nicht so, dass diese Möglichkeiten nicht bestehen, aber das Problem ist dasselbe, dass man, wie man sehen wird, wie man zum Beispiel sehen wird, für solche Dinge wie das, was ich Ihnen heute erkenntnistheoretisch vortrage, wird man so leicht das Geld nicht kriegen. Aber, und der Grund, warum ich Ihnen das vortrage, ist genau, um diese Diskrepanz, diese Schwierigkeit zu beleuchten. Es ist eine Möglichkeit, es gibt sozusagen zwei Möglichkeiten, in der Philosophie Geld zu gewinnen, einerseits über populäre, gut vermittelbare und gut für Sponsoring geeignete Projekte, und andererseits durchaus auch im Rahmen der klassischen Philosophie durch Exzellenz. Also man kann noch so verschroben und unverständlich sein, wenn aus irgendeinem Grund bestätigt wird, dass das ein exzellentes Projekt ist, dann auch weiter vorne, und dann dabei auch Förderung. Und was sind exzellente Projekte? Exzellente Projekte sind diejenigen, die sich in der Peer-Welt der Globalisierung durchgesetzt haben, also die Aufmerksamkeit und die Unterstützung der Fachwelt gefunden haben. Und das wiederum, da dreht sich also jetzt der Kreis wieder, das sind problematischerweise eben diejenigen Personen, die Konkurrenten sind eigentlich, weil die, und da sieht man, dass das so ganz nicht gehen kann, weil wenn die Konkurrenten ernsthafte Konkurrenten wären, wenn ernsthafte Marktverhältnisse herrschen würden im akademischen Bereich, dann hätten wir erstens einmal das Phänomen, dass niemand irgendwas Positives über jemanden anderen sagt, und zweitens, wenn man das Phänomen es als nächstes dann wahrscheinlich strategische Allianzen gibt, ne? Dass man also zum Beispiel die Universität, die Sorbonne und in Liège und in Wien machen strategische Allianzen, um alles das zu promovieren, was in diesen Universitäten passiert, und alles andere links liegen zu lassen und so. So kann der wirtschaftliche Betrieb nicht funktionieren. So kann er schlicht einfach nicht funktionieren. Punkt. Das ist eine Bemerkung zu dieser Sache. Ich lasse es mal dabei. Die Sache, die angesprochen wird, die auch sehr, sehr wichtig ist, hat zu tun mit dem Punkt, den ich formuliert habe als Universität, als Staatsinstitution, als etwas so wie das Burgtheater, als ein nationales Bildungsinstitut, als im akademischen Bereich sowas wie das Staatsfernsehen, wo mit verbunden ist aus der Tradition des 19. und 20. Jahrhunderts, dass die großen Leistungen, finanziellen Leistungen jetzt auch, einer akademischen Institution inklusive ihrer baulichen sozusagen Präsentation auf der Prachtstraße und so etwas zu tun haben mit dem Staatsverständnis und darum auch im Prinzip, also das hängt dann natürlich mit dem freien Hochschulzugang auch zusammen, etwas zu tun haben damit, dass der österreichische Staat sich versteht als ein Hüter und Promotor der Wissenskultur, die in den Universitäten stattfindet. Wenn das der Fall ist, dann kann man an der Stelle auch nicht parteilich sein in einem engen Sinn, sondern muss Repräsentativität und damit auch Differenzen und Widersprüche zulassen und die diese in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts, 68er-Bewegung und so bekannten Entwicklungen, die weisen ja auch darauf hin, dass, ich sage es mal ein bisschen pathetisch, die Jugend der Nation, nicht, die junge, nachwachsende intellektuelle Schicht an der Universität konfrontiert worden ist mit gesellschaftlichen Widersprüchen, die Uni als so ein Abbild gesellschaftlicher Differenzen auch, und das ist ausgetragen worden an den ausgehend von den Universitäten im Umfeld auch als eine auch sozusagen als eine Bewegung, die massive Probleme der Gesellschaft, der Nachkriegsgesellschaften vor Augen führt. Das ist ungefähr so, wie ich jetzt als Fernsehen bleibe, wo wir noch immer auch diese Konstellation des Wahlduells haben. Nicht? Ein Wahlduell, das greifbar und repräsentativ die werbenden Parteien zusammenführt, sodass wir diese eine Show von Differenz, aber in der Differenz den Wettkampf für eine Repräsentation, politische Repräsentation haben. Und das ist ja auch die Frage, wie lange sich das hält, nicht? Und wie das diffundiert. Ich habe den einen Punkt, das eine Stichwort Diversity Management an der Stelle eingebracht. Diversity Management ersetzt diese Form von Austragen von Kritik und Widersprüchlichkeiten. Mehr will ich jetzt mal dazu nicht sagen, würde aber, also wenn Bedarf ist und im Wiki darüber weiter geredet werden will, gehe ich da gerne darauf weiter ein. Was ich jetzt tue, ist zurück zum Vorlesungsgang. In Erinnerung zu rufen ist, dass ich zunächst einmal über Wissensbilanz was geredet habe und dann eigentlich noch länger im nicht-philosophischen Bereich vorbereitend verweilen wollte. Das habe ich dann doch nicht ganz ausgehalten und habe gedacht, bevor ich jetzt wiederum einen Blick von außen auf die philosophische Wissensproduktion werfe, muss ich Ihnen und mir ein bisschen plastischer machen, was die Praxis der philosophischen Erkenntnistheorie ist. Da gibt es natürlich eine ganze Reihe von unterschiedlichen Dingen. Also da könnte man natürlich selber 2 Jahre darüber sprechen. Ich habe herausgesucht für Sie 3 Beispiele, unter dem Titel Hermetik, Hermeneutik und Herausforderung. Hermeneutik war das erste, womit ich begonnen habe. Das ist der McDowell-Text, der sich auf Kant und Sellers bezieht, bei dem ich heute weitermachen werde. Die Hermetik ist das nächste, das, denke ich, auch heute auf jeden Fall anzufangen. Ich weiß nicht ganz, ob ich damit zu Rande komme. Das ist ein Text zu Hegel, zum Erkennen als solches bei Hegel, den ich aus diesem Suhrkamp-Band Hegels Erbe nehme. Und was ich mit Hermetik meine, wird, denke ich, dann deutlich werden. Und als letztes und drittes werde ich dann eine Position vor Augen führen, die Herausforderung der platonischen Frage, was ist Wissen, für heute aufnimmt und ein bisschen illustriert, wie in der Philosophie diesbezüglich gehandelt wird. Ich werde dann erst, dann, nachdem ich das gemacht habe, die Logik von dem Ding ist die, warum es jetzt hier so reinpasst, als Anschluss an den Cusanus Club hat sich die Frage formulieren lassen, wie wirksam ist die gesamtgesellschaftliche Einbettung für die fachspezifische Aufgabenerfüllung eines bestimmten Clubs? Wie ist diese Spannung zwischen den Peers, zwischen den Langjahresexperten und Expertinnen und dem insgesamt Kulturbetrieb in einer Wissensgesellschaft? Das habe ich über den Cusanus Club diskutiert und das will ich im Anschluss, ich will Ihnen sozusagen jetzt plastischer machen, wie schaut es aus, was die Philosophen und Philosophinnen machen, und diese Frage dann, nämlich wie schaut das im großen Kontext aus, noch einmal thematisieren, bevor ich dann auf andere Aspekte, ökonomische, systemtheoretische, soziologische, des Wissens, der Wissensproduktion, der Wissensgesellschaft komme. Also Hermeneutik, da hat es mich das letzte Mal, es war dann aber auch schon das Ende der Vorlesung, beim Rezitieren des McDowell-Abschnittes, den ich Ihnen hier unter Timaeus Philo.at Wiki zur Verfügung stelle, hat es mich ein bisschen rausgetragen. Jetzt gehen wir die Sache nochmal neu an und ich habe mir zur Verdeutlichung ein moderneres Beispiel einfallen lassen, das Ihnen vor Augen führen kann, hoffe ich, was die Idee in dieser McDowell-Erkenntnistheorie-Vorgabe ist, wo ich gesagt habe, der Modus der philosophischen Produktion in diesem Bereich, also Sie können das die gegenwärtig praktizierte modernste Form der Erkenntnistheorie nennen. Da könnte man übrigens dass der Modus in vieler Hinsicht ein hermeneutisch verschachtelter ist. Das heißt, es wird nicht Erkenntnis einfach analysiert, sondern es wird gesagt, was X gesagt hat zu dem, was Y gesagt hat, was zu Kant zu sagen ist, so in der Art und Weise. Das gibt eine spezielle Form von Literatur, könnte man so beschreiben. Das ist aber nicht Literatur, sondern das ist eine Arbeit mit Gedanken, die sich bezieht auf andere Gedanken, die zitiert werden. Das ist auch wichtig zu sehen. Es wird nicht einfach das Summary genommen, nicht? Man könnte ja sagen, wenn wir schon bei der Bilanzbetrachtung sind, es ist ja durchaus in vielen Bereichen üblich, dass man sagt, okay, was steht im Abstract? Abstract Kritik der reinen Vernunft. Kant sagt das und das und damit in etwa. Und dann kann ich eine neue Untersuchung machen, indem ich das noch entsprechend zitiere. Das ist eine Form von Wissen, mit Wissen umzugehen, die genau nicht sacheinschlägig ist. Das Verständnis dieser Arbeit mit Gedanken ist, dass es sich bei dem, was vor 200, 300 Jahren gesagt worden ist, um dieselben Probleme handelt, die wir noch immer haben. Also wir sprechen von Erkennen, wir übernehmen das, was dort von Erkennen gesprochen worden ist. Das gilt noch immer als Richtlinie, als wegweisend. Mittlerweile, man muss aber sagen, dass das einerseits vielleicht schwer verständlich ist, dass das neu interpretiert werden muss, dass das Fragen aufwirft, die auf unterschiedliche Art und Weise behandelt worden sind. Und diese Fragen neu zu stellen möglicherweise und mit einem neuen Aspekt zu versehen, ist die Aufgabe der gegenwärtigen Philosophie. Also es ist ein bisschen so, wie wenn man, es ist eine so vom Verständnis her eine tief geschichtlich interpretatorische Sache, wenn Sie so wollen, um eine andere Geschichte zu nehmen, Filmgeschichte. Es gibt, wenn Sie heutzutage Filme anschauen, es gibt natürlich ein Typus von Filmen, bei dem sehen Sie, wie die Geschichte des Filmemachens selber einbezogen ist gegenwärtige Produktion von Filmen. Das versteht sich, diese Art Filme machen, versteht sich aus einer Rezeption und Produktion von Vergangenheit. Okay, so viel also zur Textsorte. Die Textsorte zum Beispiel, das ist die hermeneutische Textsorte, nur damit Sie den Kontrast sehen, die unterscheidet sich von sowas wie dem nächsten, was wir dann sehen werden, diesem Erkenntnis als solchen, wo es eine Textsorte der straightforward Interpretation gibt, was ich das letzte Mal als die sozusagen antiquarische Sorgfalt an bestehenden Texten gegeben hat. Das hier ist nicht antiquarisch sorgfältig, sondern ist produktiv retipierend, projizierend, eignet sich darum auch besser für gegenwärtige Beispiele. Also kommen wir darauf nochmal zurück. Der Kants Leitfaden, das ist das, was er vorne oben zitiert hat. Dieser Leitfaden, der wird jetzt von ihm interpretiert. Und es handelt sich darum, dass die zwei von Kant postulierten Erkenntnisstränge, nämlich die Rezeptivität und die Spontaneität, auf eine geeignete Art und Weise zusammengedacht werden müssen um das Phänomen des Erkennens, das zu Wissen führt, auf die richtige Art und Weise zu beschreiben. Das Phänomen des Erkennens ist traditionell philosophisch hin und her gerissen zwischen Realismus und Idealismus, also zwischen der Auffassung, dass man sagt, als Menschen nehmen wir zur Kenntnis, wie die Welt beschaffen ist. Wir abstrahieren mit Hilfe unseres Begriffsvermögens bestimmte allgemeine Features, aber im Prinzip ist diese Abstraktionstätigkeit im Dienste des Freilegens von Sachverhalten, die die Welt ausmachen, und auf der anderen Seite die idealistische Tendenz zu sagen, dass dieses Herausputzen und Festlegen von Features der Welt nichts Harmloses und Nachgeordnetes ist, sondern etwas ist, was die Welt eigentlich erst bestimmt. Ich habe Ihnen das letzte Mal im Falle Gender auch deutlich gemacht, inwiefern das heutzutage noch genauso aktuell ist. Und der Leitfaden, also die Idee, die McDowell beim Kant aufspürt und für sich weiter verfolgt, ist jetzt die folgende, dass die Arten der Einheit aufgrund deren vielfältige Verwirklichungen repräsentationaler Fähigkeiten im sinnlichen Bewusstsein in einer einzigen Anschauung zusammenhängen. Da machen wir jetzt mal Schluss. Das ist das eine. Man könnte den Satz vertikal darstellen, um sich der Sache ein bisschen besser annähern zu können. Also es gibt eine Einheit der Verwirklichungen repräsentationaler Fähigkeiten im sinnlichen Bewusstsein. Das in der Rezeptivität ist eine Einheit festzustellen von Sinneseindrücken. Also die Einheit der Sinneseindrücke, um die geht es da. Diese Arten der Einheit der Sinneseindrücken ist dieselbe wie die Arten der Einheit, aufgrund deren vielfältige Verwirklichungen repräsentationaler Fähigkeiten im diskursiven Denken in einem einzigen Urteil zusammenhängen. Das ist die Einheit nicht der Sinneseindrücke, sondern das ist die Einheit der Urteilsbestandteile. Das ist, und warum ist Urteil an dieser Stelle wichtig? Weil Urteile sind eine Praxis, eine Fähigkeit von Subjekten, nicht, indem ein Subjekt sich darauf verpflichtet, welchen Platz Dinge in der objektiven Realität einnehmen. Der Verpflichtungscharakter ist da ganz entscheidend. Ein Urteil ist ausgesprochene Synthese von Sprachbestandteilen, die für konzeptuelle Bestandteile stehen, und zwar Synthese in dem Sinn, dass man dazu steht. Also in diesem Raum sind nicht 25 Personen oder sind 25 Personen oder heute ist der so und so vielte. Das sind sozusagen Synthese Artikulationen, zu denen, die man in einer Diskussion vorlegt und zu denen man Stellung nimmt. Und man nimmt dieses Stellungnehmen ist der charakteristische Vorgang von Sätzen, die einer Beurteilung unterliegen. Ich kann sagen 25, ich kann sagen August, September, ich kann sagen September, Oktober, November, Dezember. Damit nehme ich nicht Stellung. Nicht? Wenn ich sage 3. November, nehme ich noch immer nicht Stellung. Wenn ich sage, heute ist der 3. November, dann gibt es diese Einheit im Urteil, dieses synthetische Zusammenfassen. Worin besteht die Einheit im Urteil? Sie besteht darin, einen bestimmten Typus von Sprachausdruck der bewertenden Diskussion, der Behauptung und der Widerlegung in einer Gruppe von Menschen vorzulegen. Nicht? Das ist etwas, warum die Subjektivität und letztlich auch die Freiheit an dieser Stelle eine Rolle spielt. Ich paraphrasiere jetzt meinerseits McDowell, der seinerseits eine moderne, attraktive Sicht auf Kant auf diese Art und Weise vorschlägt. Und der Punkt ist jetzt, dass die Arten der Einheit, jeder, der ein bisschen Kant gelesen hat, heißt es die Arten der Einheit, nicht? Arten der Einheit ist sozusagen einerseits abstrahiert und andererseits ermäßigt für den ganzen Kategorienapparat. Kant hat das absolut ins Kleinste ausgetieftelt, welche Syntheseleistungen hier eine Rolle spielen. Auf das lasse ich mich jetzt nicht ein. Das tritt hier als Arten der Einheit tritt das auf, und die Arten der Einheit in dem Urteilsgebrauch, der mit Spontaneität und Kommunikation zu tun hat, diese Arten der Einheit sind dieselben Arten der Einheit, oder sie sind von, sie, er sagt sogar dieselben, ja, dieselben Arten der Einheit, wie diejenigen, die schon am Werk sind, wenn wir den Input, den sinnlichen Input für unsere Urteile erhalten. Jetzt ist es so, auf diesem Niveau werden Sie vielleicht nicht schwer begeistert sein über das, was Sie da hören. Ich kann Ihnen quasi versuchen, plausibel zu machen, warum, habe das ja auch schon das letzte Mal, warum das eine interessante Fragestellung ist, und würde daran und sage sozusagen jetzt noch das Folgende dazu: Diese Art mit dieser erkenntnistheoretischen Problemstellung umzugehen, hat die Pointe und die Durchschlagskraft in einem Sinn daher, dass es einem gestattet, Kant auf eine attraktive, moderne Art und Weise auszulegen, nämlich aufgrund dieser Basisideen kann man eine ganze Reihe von Kant-Zitaten bringen und sie eine Art und Weise beleuchten. Das tut auch zum Teil. Also das ist ein Wert dessen, was da passiert. Ich will aber einen zweiten Wert deutlicher machen und daher mein Beispiel. Und dieser Wert macht macht also augenscheinlicher, was es mit diesem Denkansatz, mit diesem Denktypus zu tun hat und inwiefern die, sagen wir mal, klassisch inspirierte philosophische Erkenntnistheorie Beiträge leistet zu Fragen, die in den Wissenschaften auftreten, die wir nach wie vor haben. Und mein Beispiel ist genommen aus der Fototheorie, also Fotografie, und nicht jetzt die Fototheorie im anspruchsvollen Sinn, sondern durchaus im Fußgängersinn, also so, wie man über Fotos normalerweise spricht. Und zwar, das ist mir ganz wichtig an der Stelle, das muss man dazu sagen, es ist ein springender Punkt, nicht die Digitalfotografie, also vor dem Punkt, ab dem man Fotos digital herstellen konnte, und damit meine ich vor dem Punkt, ab dem man mit Hilfe von digitalen Technologien Abbildungen herstellen konnte, die die Auflösungsschärfe von Fotos hatten, sodass man das nicht mehr unterscheiden konnte von dem, was man vorher als normales Foto mit der Auflösungsschärfe gehabt hat. Also das vergessen wir nochmal, da können wir am Ende noch etwas drüber sagen. Ich spreche sozusagen von der Diskussion über Fotos vor der Einführung des Computers in diesen Bereich. Und dabei ergibt sich jetzt eine sehr attraktive, also mit Hilfe von McDowell auch. Es ist übrigens etwas, ich habe darüber geschrieben, ich habe einen Artikel, den ich vergessen habe, jetzt darauf zu linken. Ich werde ihn dann noch dorthin schreiben, wenn Sie das näher interessiert. Photogene Enttäuschungen heißt der. Also Grundgedanken davon ziehe ich heran, um die Sache jetzt hier zu verdeutlichen. Schlicht und kurz, in der Betrachtung von Fotos ergeben sich zwei Perspektiven. Die eine Perspektive ist die physikalisch-chemische Perspektive und die andere Perspektive ist die Abbildungsperspektive. Die physikalisch-chemische Perspektive, die damit sich verbindet, dass es Lichteffekte auf empfindlichem Material gibt, die nichts anderes sind als Naturvorgänge, die sich abspielen, die nichts zu tun haben mit damit, dass Menschen sich das dabei denken, die nichts zu tun haben damit, dass besondere Bedeutungen damit verbunden werden. Das ist das eine. das ist der Grund, warum gesagt worden ist, ganz am Anfang des Fototheoretisierens schon, hier haben wir die Wirklichkeit eingefangen. Nicht? Die Wirklichkeit ist eingefangen, weil das ist nicht vermittelt über unsere Pinsel und unsere Skizzen an Bleistifte oder sowas, sondern es ist das Licht schreibt. Nicht? Das ist dieses Moment. Das zweite Moment ist das Moment, dass es Abbilder sind, dass das, was damit produziert wird, das Licht durch eine solche schmale Öffnung geht, gesehen werden kann, betrachtet werden kann als Abbild. Und dass das als Abbild gesehen wird, also dass man jetzt dann hier ein kleines Papierstück hat, von dem man nicht einfach sagt, das ist überbelichtet oder unterbelichtet oder irgendwie belichtet, da ist halt das Licht drüber kommen über diese Silber-Zink-Lösung, sondern wo man sagen kann, ach, das ist ja meine Großmutter, das ist kein Naturvorgang. Wenn Sie mir sozusagen gestatten, hier die eine andere Position als die des naturwissenschaftlichen Monismus zu vertreten. Es ist in jedem Fall etwas, was mit Bedeutung aufgeladen ist, dass das meine Großmutter ist, erkenne ich aufgrund von Indizien an diesem Stück Papier. Wenn Sie sich das jetzt ansehen, dann hat das eine deutliche Parallele zu den beiden Komponenten, die wir in der Nachfolge von Kant gesehen haben. Nämlich auf der einen Seite sind wir als sinnliche Wesen rezeptiv unterlegen den Umweltreizungen. Was reinkommt über unsere Ohren, Nasen, Augen, funktioniert in einer ähnlichen Weise wie das, was reinkommt in eine Kamera. Es kann nicht anders sein als physisch, sagen wir im weitesten Sinne, physische Veranlassung. Das heißt, wir unterliegen ständig diesen Reizgewittern. Und auf der anderen Seite sind wir aber Wesen, die mit diesen Reizen auf unsere spezifische Art und Weise umgehen, sie filtern, sie modifizieren und was immer. Also es beginnt schon damit, dass wir in der Lage sind, uns diesen Reizen zu verschließen, indem wir die Augen zumachen, diese Reize zu modifizieren, indem wir uns zum Beispiel bestimmte Aufmerksamkeitszustände auswählen und solche Sachen. Und die klassische erkenntnistheoretische Frage, nicht, zwischen Realismus und Idealismus spielt sich, muss es nicht wiederholen, aber, und die spielt sich jetzt, das ist der Punkt meines Vergleichs und deswegen, der ist deswegen gewählt, weil der Vergleich ein bisschen leichter griffig ist als das große Volumen der Erkenntnistheorie. Diese erkenntnistheoretische Frage spielt sich auch in der Fototheorie auf die Art und Weise ab, dass man sich fragt, na, ist denn das jetzt richtig, dass die Wirklichkeit über die Kamera bis dorthin kommt, wo du deine Großmutter erkennst. Im Fotorealismus wird argumentiert, es gibt diese Positionen, durchaus auch bis spät in das 20. Jahrhundert, dass die Tatsache, dass das einen physischen Auslöser hat, was da auf dem Blatt Papier zu sehen ist, dass diese Tatsache die Wirklichkeitsgarantie ist. Das Beispiel ist deswegen sehr, sehr hilfreich. Jetzt kann ich doch nicht umhin, gleich den einen sozusagen Seitenverweis zu geben, weil sich diese Argumentationsweise mittlerweile erledigt hat. Ne? Mittlerweile kann man nicht mehr argumentieren, dass, wenn ich meine Großmutter auf einem kleinen Bildchen sehe, dass sicherlich die Großmutter da gewesen ist, als Auslöser, als physische Auslöserin dessen, was auf diesem Bild ist, weil das kann ich rechnen. Das kann ich sozusagen errechnet haben. Ich kann meine Großmutter nie gekannt haben. Ich muss eine Großmutter haben, aber sie kann nicht wirklich greifbar in irgendeiner Art und Weise sein. Und obwohl es diese Großmutter niemals nicht gibt, für mich kann sie hier im Foto für mich errechnet werden. Möglicherweise aus einem Morphing des genetischen Pools von Großvater und Mutter und so ähnlich. Ne? Also das ist die Nebenbemerkung jetzt. Abgesehen von dem ist es aber so, dass argumentiert worden ist, solange wir Bilder bestimmter Auflösung nur herstellen können mit Hilfe der physischen Impulse, der Licht, sozusagen der Lichtimpulse, die von der wirklichen Großmutter ausgehen, solange ist das Foto realistisch garantiert. Es ist realistisch garantiert, weil anders hätte es nicht stattfinden können. Und so ähnlich, erkenntnistheoretisch jetzt, argumentiert der Empirismus, dass unsere Verankerung in der Welt und die Möglichkeit, dass wir eine objektive Kenntnis der Dinge haben, garantiert ist davon, dass es in unseren Sinnen diese Art von Auslösung, diese Art von Trigger, von externem Trigger, den wir uns nicht selber sozusagen beistellen können, gibt. Die Alternative in der Fototheorie ist zu sagen, ein Bild ist was anderes, Bedeutung, Interpretation ist was anderes als Kausalbeziehung. Kausalbeziehungen, so viel sie immer sein mögen, können nicht gelten als Garantie für Abbild, weil Abbilder sind von Personen hergestellte Verhältnisse zwischen bestimmten Syntaxmomenten und Bedeutungen. Also wenn die Kamera gerade irgendwie falsch herum gelegen ist oder wenn der Belag auf dem Film gerade irgendwie anders gewählt worden ist, dann kann derselbe physikalische Vorgang, der darin besteht, dass Lichtwellen von meiner Großmutter ausgehen, kann zu etwas führen, was vollkommen ungeeignet für Interpretation und für Bilder ist. Das heißt, am Kausalen würde sich dann nichts ändern. Es ist nach wie vor ein Kausalzusammenhang. Aber das Ergebnis des Kausalprozesses, also die Kamera zum Beispiel so kräftig in der Gegend herum zu rücken, dass man nichts als lauter Striche sieht, was ist damit abgebildet? Kann man auch dieses und jenes sagen, aber im Prinzip kann man sagen, es macht darauf aufmerksam, dass zur Abbildung eine Interpretierbarkeit gehört. Und die Interpretierbarkeit, was damit zusammenhängt, fällt nicht zusammen mit der Kausalverursachung. Und wie, das ist jetzt die Pointe dieses ganzen Beispiels, wie ist es dann überhaupt möglich, wenn das in die beiden Richtungen sozusagen auseinandergezogen wird, wie ist es dann überhaupt möglich, dass wir mit Fotos so umgehen, wie wir umgehen? Und die Antwort darauf ist schön und knapp und instruktiv, nämlich das ist von uns auf eine sachgemäße Art und Weise so arrangiert. Wir haben uns Geräte gebaut, die, wenn man sie in der richtigen Weise im Raum aufsteht und einmal draufklickt, eine Form von Kausal-Connex in die Wege leitet, sozusagen triggert, die zu einem Produkt führt, das günstigerweise von uns interpretiert werden kann. Mehr ist es nicht, aber es ist auch schon ziemlich viel. Das ist die Antwort auf die Frage, ist es jetzt Realität, ist es sozusagen real oder ist es von mir erdacht? Es ist eine kluge Kombination von beiden. Es ist real insofern, als ich nicht die Lichtwellen von der Großmutter verursachen kann, die sind real. Die sind real in dem Sinn, dass sie extern sind und von mir nicht erzeugt. Ich könnte, es ist sozusagen keine Laser 3D Phänomene. Zweitens aber ist diese Form von Realinput eingerahmt in ein Setting, das von vornherein so gewählt ist, dass das Produkt dieser Realinduktion ein interpretierbares Produkt ist. So, das heißt also, das, was dann rauskommt, wenn die Kamera auf die richtige Art und Weise betätigt worden ist, von mir gesehen werden kann als einerseits eine bestimmte Verteilung von Lichteffekten und andererseits als die Umrisse meiner Großmutter. Wenn Sie das jetzt zurückbeziehen auf John McDowell, dann ist es genau das, was er sagt. Also der kantische Leitfaden, der jetzt da von mir noch einmal zitiert worden ist, ist genau so zu verstehen. Nämlich, ich sage es jetzt im Hinblick auf Foto, die Arten der Einheit der sinnlichen Effekte, der Sinneseffekte, die Arten der Einheit der Sinneseffekte sind dieselben Arten wie die Arten der Einheit der Beurteilung dieser Sinneseffekte. Das heißt, was ein Fotoapparat an gebündelten physischen Effekten herausnimmt aus der Umgebung, der Wirklichkeit, und was dann dazu führt, dass das auf diesem viereckigen Papier drauf ist, das ist schon sozusagen vorweg kompatibel, das ist schon eingestellt, das ist von vornherein pre-adapted einer Tätigkeit, die ich damit haben will. Also die und diese, das ist sozusagen, wenn Sie es als das eine Wort nehmen wollen, um das es bei McDowell da geht, so ein pre-adapted, ein vorweg eingestellt, und mit Hilfe dieses vorweg eingestellt Seins geht er der Schwierigkeit aus dem Weg, sozusagen versucht er der Schwierigkeit aus dem Weg zu gehen, dass also Folgendes zu befürchten ist, nämlich einerseits, dass man wenn man die Kausalkette als das Einzige und Wichtige nimmt, vor der Frage steht, wie kann eine bloße Kausalkette mich zu Erkenntnissen bringen? Das wäre, also das habe ich vielleicht an der Stelle nicht deutlich genug gesagt, das ist sehr wichtig im Diskussionskontext, der da in Pittsburgh sozusagen verfolgt wird. Die kausale Verursachung, also das letzte Mal habe ich schon gesagt, also sich wo anzustoßen oder so, ist kein Grund, ist zwar ein Anlass, sich körperlich irgendwie zu verhalten, ist aber kein Grund dafür, ein Urteil abzugeben. Urteile sind von der Art der riskanten Synthesis von Gedanken und Sprachmomenten und sind abhängig davon, was andere Leute zu den Urteilen sagen. Das ist ein Prozess, Brandom nennt das Geben und Nehmen von Gründen. Das kommt genau aus dieser Sellers-Tradition, die mit Kant stark verbunden ist. Also dass die deliberative Verfahrensweise von Personen angesichts von Behauptungen, denen sie ausgesetzt sind. Und einer Behauptung sind Personen anders ausgesetzt als Natureinflüssen. Und die Frage ist die, wie kriege ich Kausalbeziehungen, da wir ja Wesen in der Welt sind, wie kriege ich Kausalbeziehungen rein in diese Überlegungen, die müssen, damit sie realistisch zu sein quasi, müssen sie verankert sein in der Welt, und wie kriege ich die rein in die Überlegungen, ohne dass ich sage, also der klassische Fall, an dem ich es mir immer deutlich mache, ist, eine Ohrfeige ist kein Argument. das können Sie quasi als einen kleinen privaten zusammenfassenden Satz über die Probleme der Erkenntnistheorie mitnehmen. Wenn wir uns sozusagen darauf einlassen würden, dass die pure Naturkausalität unsere Erkenntnis sozusagen bis zum Grund bestimmt, dann hätte diese Naturkausalität hätte die Funktion einer Ohrfeige. Das heißt, ich müsste dann in dem Fall, ich müsste irgendetwas sagen. Ich könnte nicht aus, etwas zu sagen, und das würde das, was wir unter Erkennen verstehen, nämlich Auffassungen, zu denen wir kommen, ohne dass uns jemand dazu zwingt, im Sinne einer Ohrfeige oder einer Droge oder sowas, nicht? Eine Droge, man könnte es auch ohne Ohrfeige sagen, nicht? Das Injizieren einer Droge ist keine Beförderung eines Erkenntniszustands, so könnte man das sagen. Also dieses Moment ist das eine, und das andere Moment ist das, nämlich dieses Moment ist das eine, dem der McDowell auskommen möchte durch seine Konstruktion, und das andere Moment ist eben das des Idealismus, der abgehoben im Bereich von sozusagen von Konstrukten, von Gedankenkonstrukten und unvermittelt und unbestätigt von Naturerfahrung, von sinnlicher Erfahrung ist. Und das ist jetzt das Ende meiner entsprechenden Explikation. Das schafft er gerade, indem er die Momente der Sinnlichkeit, die wir notgedrungen als wahrnehmende Wesen aufweisen, in diesen Rahmenbezug mit hineinnehmen. Das soll dazu jetzt mal reichen. Möchten Sie dazu was fragen, bemerken? Dann gehe ich ein wenig weiter, und zwar nicht mehr zu stark, denke ich, auf McDowell, nur so weit. Sie können sich das im Einzelnen hier genauer durchlesen, sagen, was ich gerne hätte und was ich brauche, ist jetzt dieser Übergang, der sich bei McDowell auch findet, zu Hegel. Und das ist eine auch charakteristische Beobachtung dessen, was in diesem Typus von Erkenntnistheorie vor sich geht. Ich kann es vielleicht mal so sagen: Dieter Henrich, der einer der Großen der klassischen deutschen Philosophie, hat vor kurzem einen Preis bekommen und eine Preisrede gehalten, die ist veröffentlicht in der Frankfurter Allgemeinen, der Deutschen Akademie für Sprache. Und da hat er darauf hingewiesen, dass im deutschen Idealismus in der Zeit von Kant bis Hegel philosophiegeschichtlich, dass man sozusagen so sehen muss, philosophiegeschichtlich, dass das die lebendigste und prominenteste Phase der Philosophie gewesen ist, seit Sokrates am Marktplatz auf und ab gegangen ist. So hat er es nicht gesagt, aber das war die Idee. Also seit dem klassischen Beginn der Philosophie bei den Griechen gab es noch niemals wieder eine derartig intensive und rahmengebende Periode der Philosophie. Ich will mich darüber nicht äußern. Aber etwas, was mit Sicherheit richtig ist, ist, dass es erstens den Philosophieunterricht des letzten Jahrhunderts in Deutschland und Österreich geprägt hat. Das heißt, was ich Ihnen hier sage, ist sozusagen Core-Philosophie. Das ist mal klar. Und das Zweite, was ich auch ein wenig dokumentieren möchte, damit, dass ich Ihnen hier McDowell zeige, ist, dass ich an dieser Stelle nun interessanterweise wirklich einmal ein bisschen eine asymmetrische Globalisierung ergeben hat, nämlich, dass man Tübingen und Jena als die sozusagen bestimmenden Orte für Harvard und Pittsburgh und Berkeley und frei, also sozusagen nehmen kann, dass man an dieser Stelle sieht, dass die US-amerikanische Philosophie anders als das noch vor 30, 40 Jahren gewesen ist, im Moment zumindest voll eingeschwenkt ist auf diese deutschen Traditionszusammenhänge. Was man daran sieht, dass in Pittsburgh jetzt John McDowell, der ein Engländer ist an sich, aber sich Gedanken darüber macht, wie ist das Verhältnis von Kant zu Hegel. Und diese Äußerungen, die man dabei hört, sind die, das muss ich quasi aus meiner Privaterfahrung ein bisschen schmunzelnd hinzufügen, was man also jetzt hier aus USA hört über das Verhältnis von Kant zu Hegel, ist das, was man im dritten Semester des Philosophiestudiums, als ich angefangen habe, Philosophie zu studieren, als das Basiswissen und als das Wichtigste, was man sozusagen zur Kenntnis nehmen muss, gelernt hat. Das heißt, da gibt es sehr sonderbare Gleichzeitigkeiten und Ungleichzeitigkeiten, nämlich, was ist es, der Hinweis, dass die hegelische Kant-Kritik ernst zu nehmen ist und dass die hegelische Kant-Kritik eine Hilfe in der Bewältigung der gegenwärtigen erkenntnistheoretischen Fragen ist. Woraufhin tendiert die hegelische Kant-Kritik? Das können Sie sich auch im Einzelnen hier anschauen. Im Prinzip ist es eine Infragestellen, eine Kritik der dualistischen Momente in der kantischen Philosophie. Also für Hegel ist Kant noch viel zu stark darin unterwegs, die Sinnlichkeit und den Verstand zu separieren und eine sozusagen getrennte Rechnungen zu machen, getrennte Rechnungen zwischen Sinnlichkeit und Verstand, die zum Beispiel zulassen, dass der Verstand zwar ausgesprochen produktiv und explorativ, spekulativ tätig ist, aber diese nicht zu leugnenden, spekulativ produktiven Bestandteile des Verstandes sollten bei Kant doch restringiert werden, zur Notwendigkeit runter transformiert werden auf das Urteil der Sinne. Also das Urteil der Sinne, die Experimentalsituation, ist an diesem Terminus, können Sie es sehr deutlich verfolgen, ist genau eine Verkörperung des Problems, über das ich in dieser Stunde jetzt rede. Weil die Frage ist nämlich die, wie können die Sinne ein Urteil abgeben? Nicht? Wir sprechen von Urteil der Sinne und sobald wir uns auf das einlassen, das heißen soll, fallen wir rein in das genannte Problem, nämlich die Sinne können, die Sinne sind quasi sind der Eintrittsort. Ja? Das ist, die Sinne sind der Hafen und nicht die Hafenpolizei. Die Sinne sind das, wo quasi die externen Reize reinkommen und um einen Filter über diese Reize zu machen, was einen Wert hätte, wenn man von Urteil spricht, nicht, muss man was anderes vorsehen. Das ist weiß mein Hinweis mit der Hafenpolizei. Nicht? Die Tatsache, dass man da einfach reinfahren kann, ist noch kein Ausscheidungsverfahren, ist noch kein Aussiebeverfahren. Wir haben natürlich, nicht, wir haben In der McDowell-Konstruktion und in der Fotokonstruktion ist die Antwort auf das Problem die, dass man sagt, naja, der Hafen ist so organisiert, dass die Leute, die da reinkommen, gleichzeitig diejenigen sind, die man da auch drin haben kann zumindest, also die man drin haben will in einer Weise. Nicht? Das ist diese Überlagerung. Gut, also das Urteil der Sinne, das bei Kant noch denkbar ist und das vor allem im modernen Empirismus, was dann mit sozusagen mit Wiener Kreis auch zu tun hat, eine Rolle spielt, das ist ein Motiv, das vom Hegel unterlaufen wird. Und Hegel ist derjenige, der die Metaphysik, die vom Kant kritisch beschränkt wird durch den Verweis auf die Sinne, wieder neu restituiert durch den Hinweis darauf, und das ist sozusagen jetzt der Schnittpunkt, dass auch bei Kant selbst schon anhand dieses Leitfadens, von dem wir reden, eine solche Einheitsleistung, eine einheitsstiftende Leistung, nämlich dass die Anschauungsmodalitäten in der Sinnlichkeit und im Verstandesgebrauch gleichartig sind, vorhanden ist, sodass wir nicht rausfallen können aus dem Gesamtkonstrukt, das uns als sinnliche und denkende Wesen gleichzeitig unter die Vorgabe der Vernunft stellt. Das wäre Hegels Antwort auf Kant. Hier vielleicht ein schönes Zitat. Das ist jetzt McDowell. Hegel beschreibt Kants Argument an dieser Stelle anerkennen und, wie ich denke, in zutreffender Weise wie folgt. Das ist, was jetzt kommt, ist auch ein klassischer Punkt der Hermeneutik. Diese Themen, die ich Ihnen jetzt ohne Textgrundlage vorgelegt habe, sind nicht nur in Texten verwirklicht, sondern auch in der subtilen Verhältnis zwischen verschiedenen Texten. Das heißt, da gibt es Erkenntnisprozesse, die sich in unterschiedlichen Versionen von unterschiedlichen Büchern niedergeschlagen haben. Und eine ganz berühmte solche Differenz ist die Deduktion der reinen Verstandesbegriffe in der ersten und zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft. Damit belästige ich Sie jetzt nicht, aber das Zitat von Hegel möchte ich Ihnen doch hier vor Augen führen. Bevor ich das vor Augen führe, muss ich noch sagen, dass die synthetische Einheit der Apperzeption ist der kantische Terminus für die einheitsstiftende Kraft des Ich als einer Instanz, die hinter den Urteilen steht. Also die Einheit des bewussten Urteilens ist aufgehängt auf der Fähigkeit von Personen, Ich zu sagen, und diese synthetische Einheit der Apperzeption, also der Punkt, der die unterschiedlichen Reizungen und Urteile in eins fassen lässt, ist das Ich. Im Gegenverfahren könnten Sie sich vorstellen, wenn Sie nicht mehr urteilen können, wenn Sie nichts mehr auf die Reihe können, wenn Sie noch nicht einmal einen Satz sagen können, eine Behauptung sagen können, dann ist es nahe dran zu sagen, ich habe mich selbst verloren. Ja? Also es ist eine Form, man kann sagen, das Ich ist eine Wirksamkeit. Eine Wirksamkeit des Ich zeigt sich im Urteilen und umgekehrt in der Unfähigkeit zu urteilen zeigt sich ein Ich-Verlust. Also darum geht es um die synthetische Apperzeption. Das heißt, wo die ursprünglich synthetische Einheit der Apperzeption erst bei der Deduktion der Kategorien zum Vorschein kommt und auch als Prinzip der figürlichen Synthesis oder der Formen der Anschauung erkannt und Raum und Zeit selbst als synthetische Einheiten und die produktive Einbildungskraft, Spontaneität und die absolut synthetische Tätigkeit als Prinzip der Sinnlichkeit begriffen wird, welche vorher nur als Rezeptivität charakterisiert worden war. Also dieses vorher nur als Rezeptivität charakterisiert ist der Trend bei Kant, die sinnliche Kapazität des Menschen rauszunehmen, aus dem verstandesmäßig zu bearbeiten, es als etwas Separates zu sehen. Und was Hegel hier sagt, ist die Momente bei Kant, die in die Richtung gehen, dass Raum und Zeit, was die Anschauungsformen für die sinnliche Rezeptivität sind, Raum und Zeit denselben Ich-Prinzipien unterliegen wie die Urteile, sodass das nicht auseinanderfällt, sondern eine Synthesis in beiden sich findet, dass das eigentlich erst der Punkt ist, in dem man das Problem in der vollen Breite stellen kann und stellen sollte. Das soll jetzt mal reichen für McDowell. Ich gehe Text von Christoph Halbig, das Erkennen als solches, was ich also unter dem Stichwort Hermetik hier anführe und ein bisschen beschreiben möchte. Dieser zweite Teil dieses Beitrags beschäftigt sich mit der Grundgrammatik von Hegels Epistemologie. Und wenn Sie sich das ein bisschen ansehen, und ich werde einiges davon vortragen, merken Sie einen unterschiedlichen Duktus. Statt, wie das bei McDowell ist, die Sache heranzuführen an gegenwärtige Probleme und gegenwärtige auch Lösungskonzepte, geht es darum, eine möglichst klare Interpretation dessen vorzulegen, was Hegel vor fast schon 200 Jahren entworfen hat, als das Erkenntnismodell. Also was sagt Hegel über das Erkennen als solches? Das wollen wir genau wissen. Das ist eine Fragestellung, die auf der einen Seite so normal scheint, dass ich sie sicherlich ganz lange Zeit nicht einmal gemerkt habe, was das Problem dabei ist. Was sagt Kant über Erkennen, was sagt Hegel über Erkennen, was sagt Heidegger über Wahrheit, was sagt Nietzsche über Wahrheit? Es geht alles davon aus, dass es ein Erkennen oder eine Wahrheit gibt, und dann gibt es unterschiedliche Beiträge dafür und dazu, nicht, zu den jeweiligen Themen, also zum Beispiel zum Thema des Erkennens. Gibt es einen Beitrag von Hegel. Und wenn ich herausfinden möchte, was es denn mit dem Erkennen zu tun hat, was es so Aufsicht hat mit Erkennen, dann tue ich gut daran, Hegel zu lesen, Kant zu lesen und Nietzsche zu lesen. Und je genauer ich die lese, desto mehr kriege ich über das Erkennen heraus. Das ist unglückseligerweise ein schwerer Fehler, denn je genauer Sie die genannten Leute über Erkennen lesen, desto deutlicher wird Ihnen, dass das nichts miteinander zu tun hat. Und dass also dass es nichts miteinander zu tun hat, ist auch schon stark. Aber sagen wir mal so, dass eines mit Sicherheit gesagt werden kann, nämlich, dass es keinen leichten Punkt gibt, von dem aus man, was Kant, Hegel und Nietzsche über Erkennen sagt, vergleichen könnte, und auf diesem Punkt würde sich dann die Produktivität und das sozusagen das Anregende und das Hilfreiche der jeweiligen Philosophen der Beiträge der jeweiligen Philosophen zu diesem Thema ergeben. Das heißt, ich könnte Kant, Hegel und Nietzsche, um drei zu sagen, könnte sozusagen ausnützen. Ich könnte die ganz genau lesen und wenn ich das dann herausgetüftelt habe, was dort steht, dann kann ich sie zusammentragen und kann an meiner Stelle aus diesen Informationen, Sachinformationen, Erkenntnis zusammentragen und kann einen Begriff von Erkenntnis gewinnen, der von all dem profitiert, was die Leute sagen. Und damit ich das, sagen wir mal, zurechnungsfähig und verantwortungsbewusst genug mache, muss ich halt, kann ich mir nicht einfach nur ein paar Sätze herausnehmen, sondern ich muss mir sehr genau anschauen, was diese Leute sagen, weil sonst werde ich ihnen ja nicht gerecht. Sonst werde ich diesen, vor allem angesichts der Tatsache, dass das hochkomplexe Texte sind. Was sich allerdings zeigt, ist, dass je gerechter ich dem zu werden versuche, was diese Leute zu erkennen gesprochen, zu erkennen gesagt haben, desto mehr werde ich hineingezogen in eine Sicht der Dinge, die eine oftmals ausgesprochen exklusive ist, also die mit Voraussetzungen operiert, die es allenfalls die es sozusagen in sich haben, die allenfalls gar nicht zu akzeptieren sind, die aber, und das ist jetzt dann immer die Schwierigkeit, die in einer solchen Hermetik der Wiederkonstruktion, der Rekonstruktion von sozusagen textimmanenten Sachzusammenhängen geschluckt werden müssen, akzeptiert werden müssen, sonst komme ich nicht weiter. Das heißt, ich lasse mich da ein auf in dieser Form von Erkenntnis, von Auseinandersetzung mit Erkenntnis, lasse ich mich ein auf ein Axiomensystem de facto, mit dem einen, also man kann das in einer gewissen Weise, kann man das durchaus in dieser formalen Weise sehen und muss es auch nicht skandalisieren. Das Studium eines Axiomensystems erfordert, dass ich bestimmte Grundannahmen akzeptiere und dann schaue, was aus diesen Grundannahmen innerhalb des Systems geworden ist. Der Punkt ist nur, dass da ist sozusagen der Vergleich etwas hinkend, dass ein Axiomensystem von vornherein keine andere Ansprüche an mich stellen kann, als die gewählten Axiomen und die gewählten Schlussfolgerungen mir nahelegen und zur Hand geben, während die durchaus vergleichbare Verfahrensweise mit klassischen philosophischen Positionen qua Axiomensysteme umzugehen, immer die zusätzliche Komplikation hat, dass das erstens nicht in dieser Weise, oft in dieser Weise nicht sozusagen stringent nachzuvollziehen ist, dass man da immer ergänzen und nachbessern muss, aber das wäre noch das Wenigste. Das Zweite ist, dass diese Axiomensysteme nur in Fahrt kommen, diese historisch hermetischen Axiomensysteme, die kommen nur in Fahrt, wenn man ein gehöriges Maß an Intuition von Seiten der Autoren und voraussetzt und von eigener Seite mit hinein investiert, damit man überhaupt weiß, wie das geht und wie es weitergeht. Das heißt, ich muss ständig mein Verständnis, ich muss hier ständig mein Verständnis von Erkenntnis mit eine Rolle spielen lassen. Ich bin also an dieser Stelle aufgerufen, die Hegelschen Gedanken als nicht nur als Worte, nicht nur als sozusagen voneinander abhängige Begriffskonstrukte zu sehen, sondern sie auch im Hinblick auf mein Verständnis von Erkenntnis zu deuten, obwohl sie auch hoch umstrittene, kontroverse Befunde voraussetzen. Und um es positiv zu sagen, das ist durchaus auch das Angebot, einer Beschäftigung mit Hegel. Also wenn man von Halbig sprechen, wenn man Halbig sprechen würde, fragen würde, warum machst du das so, wie du es machst, würde er sagen, es ist eben nicht das Wichtigste, die eigenen Intuitionen zu spielen, sondern es ist wichtig, Hegel ganz genau zu lesen und aufgrund dieser Lektüre auch die eigenen Positionen zu prüfen. Also diese Dynamik zwischen Hermetik des vergangenen Systems und Herausforderung an das gegenwärtige Verständnis ist eine Form, wie Erkenntnistheorie praktiziert wird. Auf das will ich hinaus. Ich will Ihnen vorstellen, welche philosophischen Mittel es da gibt. Und schauen wir uns das jetzt mal ein bisschen an. Wenn Sie sich den Text unter die Lupe nehmen, finden Sie rasch, dass das eine Expertise im Querverweis durch hegelianische Motive und Texte ist, insbesondere der Wissenschaft der Logik und der Enzyklopädie. Das will ich eigentlich jetzt hier gar nicht besonders vortragen. Was ich Ihnen vortragen möchte, ist ein Einstieg vom Herrn Halbig, der sich sozusagen ganz genau deckt mit einer Sache, die ich in dem Wiki vor zwei Jahren hier gemacht habe, nämlich mit eine Auseinandersetzung mit dem Hegelschen Wahrheitsbegriff. Wenn Sie sich ansehen, das Hegel-Projekt, das ich Ihnen hier verlinkt habe, dann haben Sie ein plastisches Beispiel dafür, wie man in der normalen Philosophieausbildung unter dem Titel Hegel mit dem Anspruch, die hegelschen Beiträge zu diesem Wahrheits- und Erkenntnisproblem ernst zu nehmen, sich zwei Jahre lang herumschlägt, würde ich mal sagen. Also einerseits den Anspruch zwar aufrechtzuerhalten, aber gleichzeitig immer gegen diesen Anspruch anzukämpfen. Es ist ein bisschen eine unbequeme Situation, wenn es einen ständig juckt und man doch gerne schlafen würde. Oder sozusagen, eher umgekehrt, wenn man gerne aufwachen würde und immer wieder in den Schlaf gezogen wird. Also hier haben Sie Materialien, nicht wenige. Worum es wesentlich geht und worüber auch sehr, sehr viel gestritten worden ist in diesem Projektseminar, hat hier der Christoph heißt der Halbig, sehr deutlich gemacht. Er möchte zeigen, dass die hegelische Epistemologie charakterisiert ist durch die beiden Kategorien Idee und Wahrheit. Entscheidend ist, dass es sich bei beiden um ontologische Kategorien handelt. Aus einer modernen Perspektive, in der Wahrheit als Eigenschaft von Sätzen bzw. propositionalen Gehalten betrachtet wird, mag dies überraschen. Hegel selbst verwendet den Wahrheitsbegriff zwar auch in diesem Sinne, hält ihn aber für derivativ gegenüber dem ontologischen Wahrheitsbegriff. Ich komme dann gleich noch dazu. Also dieses Motiv, dass beim Hegel Wahrheit einen ontologisch umspannenden Charakter und einen propositional sprachbezogenen Charakter hat. Das ist ein Motiv, das uns ständig beschäftigt hat in dem Hegel-Projekt. Und die Aussage über diesen ontologischen Wahrheitsbegriff, die etwas ins Zentrum bringt von dem Problem und die, das ist jetzt wichtig, dass Sie das mit berücksichtigen, die quasi in der systematischen Weiterentwicklung der McDowell-Idee einer solchen Synthese von Spontaneität und Rezeptivität steht, obwohl es Kant niemals gekauft hätte und es Kant um eine entscheidende Tonleiter überbietet, ist jetzt das Folgende. Eine Entität ist für Hegel in dem Maße wahr, wie sie ihren Begriff adäquat realisiert. Seinem Hegels Wahrheitsbegriff eignet damit eine normative Komponente. Eine Entität, die ihren Begriff verfehlt, wie etwa ein diktatorisches Regime den Begriff der Freiheit, ist in dem Maße schlecht, wie sie unwahr ist. Sie bleibt hinter ihrem Begriff, hinter dem in ihrem Begriff gesetzten Anspruch zurück. Das ist jetzt sozusagen nur sehr kurz und vielleicht nicht informativ formuliert, ist aber von ganz entscheidender Bedeutung für die Hegelsche Epistemologie. Die Grundidee ist die, dass es eine Doppelung vom Begriff gibt. Also es gibt viele Weisen, wie man an das herangehen kann. Eine Weise, wie ich an das heranführen kann, ist, Hegel kennt zwei Formen von Begriff, Verwendung von Begriff. Das eine ist der Begriff im Sinne eines Abstraktionsproduktes subjektiver Leistungen und das andere ist der Begriff im Sinne der platonischen Wesenslehre, Ideenlehre, als das, worauf es bei etwas ankommt. Also der Punkt, den wir ein bisschen tongue-in-cheek immer öfters verwendet haben in unserem Projekt, war die Sachertorte. Die Sachertorte, das ist sozusagen schon ein bisschen schräg, man könnte es respektabler machen, aber warum soll man nicht auch ein bisschen Spaß haben dabei? Sachertorte kann man charakterisieren aufgrund von Rezepten, kann charakterisiert werden als das, was man sozusagen braucht, um eine Sachertorte zu beschreiben. Der Begriff einer Sachertorte enthält Schokoladeguss, Schokolademasse, entsprechende Marillenmarmelade und so weiter. Und dann gibt es den Begriff einer Sachertorte. Und der Begriff einer Sachertorte ist das, was jede und jeder kennt, wenn er in der Lage ist zu unterscheiden, eine Cremeschnitte oder ein Biscuit-Roulard und eine Sachertorte. Und das, was die Personen in die Lage versetzt, eine Sachertorte von einer Schokoladetorte zu unterscheiden. Eine Sachertorte ist keine Schokoladetorte, wie man leicht feststellen kann, wenn man in London eine Sachertorte isst. Da wird einmal Schokoladetorte angeboten. Also die Idee dahinter ist die, es gibt eine Konfiguration von Dingen. Es gibt eine Idee der Sachertorte, die sich realisiert in bestimmten Kuchenkonfigurationen. Und diese Idee ist es, die ausmacht, die sozusagen dahinter steht, das Wesen der Sachertorte, das dahinter steht, Wesenswahrheit. Mit Thomas Auinger haben wir da auch eine ganze Reihe von Auseinandersetzungen gehabt, die eine Wesenswahrheit im Gegensatz zur Aussagenwahrheit. Die Aussagenwahrheit würde darin bestehen, dass man bestimmte Kennzeichen einer Sachertorte feststellt und behauptet und sagt, das ist, also wenn ich bestimmte Kriterien erfülle, ist es braun, ist es Schokolade, ist es Marillenmarmelade, wenn diese Kriterien erfüllt sind, dann kann ich riskieren, die Aussage zu machen, das ist eine Sachertorte. Auch wenn ich sie geschmeckt habe, würde auch helfen, sozusagen. Ich kann riskieren, die Aussage, ich habe eine Sachertorte. Das ist eine Bestätigung der Aussagenwahrheit, Richtigkeit, so wie es der Halbig hier nennt, und in einem gewissen Sinn reicht das für eine mehr positivistisch, faktizistisch, empiristisch angehauchte Philosophie, reicht das. Hegel ist dadurch gekennzeichnet, dass er die Sache von vornherein anspruchsvoller aufzieht, indem man nämlich sagt, diese Aussagenwahrheit alleine muss eingebettet sein in eine Sachwahrheit. An der Stelle ist jetzt die Sache dort nimmer mehr so besonders gut, weil das selber ein Konstrukt ist, weil es beim Hegel mit sozusagen mit durchaus konventionelleren, also aus der klassischen Philosophie kommenden Begriffen, wie zum Beispiel Lebewesen, wie zum Beispiel auch sozialen Kategorien, wie der Kategorie der Freiheit geht, wo Hegel jetzt sagen würde, es reicht mir nicht, eine Aussage über Freiheit zu machen, damit meine Erkenntnisleistung, darum ist es die Hegelsche Epistemologie, damit meine Erkenntnisleistung in der richtigen Weise eingebunden ist in die Welt, in der ich teilnehme, zu der ich gehöre, muss die Wahrheit meiner Aussagen korrespondieren und sozusagen verankert sein, gehalten sein von der Sachgestalt, von einer Objektivität, davon, dass dasjenige, was ich in meinen Urteilen adressiere, auch als solches so sein muss. Also ich, wenn ich es nochmal bei der Sachertorte sage, wenn meine Aussage, das ist eine Sachertorte, wahr ist, dann nicht nur deswegen, weil ich die Kriterien auf die richtige Art und Weise einschätze, sondern weil das, worüber ich spreche, wirklich eine Sachertorte ist. Dem entspricht, was eine Sachertorte ist. So wie wir sagen würden, gerate dann immer eher auch in bestimmte Intuitionsbereiche, so wie man sagen würde, also was die gezeigt haben, ist nicht Fußball. Damit man Fußball spielt, reicht es nicht, dass man am Platz herumläuft und den Ball kickt, sondern das muss Fußball sein. Ja? Und damit es Fußball ist, braucht es ein Vorbild, ein Vorbild, dem es entspricht. Das ist die Hegelsche Idee. Ich kriege auf der Seite der Sache dieses Vorbild, dieses Maßgebende nicht weg. Dieses Maßgebende kann nicht alleine beruhen im Urteilsvermögen. Das ist der eine Schritt, wo Sie jetzt vielleicht sehen, wo Hegel die Syntheseleistung, die der Kant hat, noch ein bisschen weiter forciert und sagt, nicht nur ist es so, wie McDowell an Kant exemplifiziert, dass unsere sinnlichen Aggregate bereits präformiert, präadaptiert sind durch unser Erkenntnisvermögen, sondern es ist so, dass hinter diesen sinnlichen Aggregaten, dass wir hinter diesen sinnlichen Aggregaten eine Sachgesetzlichkeit durchaus normativer, ontologischer, metaphysischer Art und Weise ansetzen müssen, damit wir dem gerecht werden, was unser Erkenntnisbegriff ist. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und nächstes Mal gehen wir weiter.